So, ich grüße euch alle ganz herzlich zur Fortsetzung. Ich wünsche euch einen guten Morgen und ich spreche noch ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Propheten des Alten Testamentes, auch für diesen kleinen Propheten Sacharja. Wir danken dir für die großartigen Dinge, die da drin stehen. Wir danken dir für seine Schau, die bis auf Jesus Christus reicht, in verschiedener Hinsicht, bis auch auf den neuen Himmel und die neue Erde. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, wenn wir dein Wort betrachten heute, dass du uns die Augen öffnest von unserem Herzen, dass wir deine Größe erkennen, deine Liebe, deine Gerechtigkeit, deine Heilspläne und dich anbeten darüber und auch dir danken und dir auch dienen in diesem ganzen Zusammenhang. Amen. Wir haben gestern gesehen, dass in der Einleitung und im Anfang, dass dieser Prophet Sacharja zusammen mit seinem Kollegen Haggai 520 vor Christus berufen worden ist. Und die Hauptleistung, die sie dargebracht haben, ist, dass sie ein müde gewordenes Volk, das aus Babylon zurückgekehrt war, wieder erweckt haben, zum Herrn zu kommen und den Tempel des Herrn zu bauen. Und das geschah dann von 520 bis 516 vor Christus. Das Ergebnis war nicht beeindruckend, also der Tempel war nicht groß und nicht herrlich und steht in der Bibel, die Alten, die ganz Alten, die noch den Tempel von Salomo kannten, die weinten. Und die Jüngeren, die haben gejubelt über das Haus, wie es jetzt war, ne? Und der Jubel der einen und das Heulen der anderen, das hat sich alles zusammengemischt. Es war also dramatisch sozusagen für die Alten, wie mickrig das war. Aber das Entscheidende war, dass Gott gesagt hat, er will unter seinem Volk wohnen. Und er wendet sich ihnen wieder zu und er hat sie überhaupt angepusht mit dem Geist Gottes in Haggai und in Sacharja. Und sozusagen für die eigene Zeit die größte Leistung der beiden Propheten war, dass sie das Volk, dass Gott durch sie das Volk angestachelt hat, zur Arbeit getrieben hat und insbesondere Jeschua, den hohen Priester, und Serubabel, den Sohn Sealtiels, als den Sohn Davids, der von Medo-Persien eingesetzte Statthalter war, und als den hohen Priester, der dann im Tempel fungieren konnte. Wir haben auch gesehen, dass der hohe Priester eigentlich Dreck am Stecken hatte, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und hat ihm vergeben. Und bei Serubabel ist es so, der hat keinen Palast, der hat keine Armee, der hat keine Macht. Wie kann er es schaffen, den Tempel zu bauen? Und da kommt dann Wort in Kapitel 4, auf das bin ich gestern noch nicht eingegangen, zu ihm, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist ja auch ganz berühmt und in manchen Bibeln fett gedruckt. Und das passt auch. Also ein Mann ohne Macht, ohne Armee, ohne einen großen Staatshaushalt, sondern eben mickrig und klein. Wir waren ja nur 50.000 zurückgekehrt mit der ersten Rückkehr, mit Esra, aus dem, was im Buch Esra steht, mit den Leuten, die in den Rückkehrern 50.000 plus, und die haben sich verteilt über Jerusalem und über verschiedene Orte in Juda. Von daher war es ein kleiner Anfang. Aber das Entscheidende war, der Anfang war gemacht. Und als der Tempel da war, war Gott wieder da mit seinem ganzen Segen. Und um das zu illustrieren, lese ich mal aus Kapitel 7 und 8, wo die Frage war mit dem Fasten, sollen wir immer noch sozusagen trauern und fasten über die Zerstörung des Tempels und so weiter? Und dann sagt Gott eben, dass jetzt eine neue Zeit anfängt. Also es ist in Kapitel 8, ich habe das hier mal aus meinem Seite 20 aus der Übersetzung, die ich da reingedruckt habe. Da steht in Seite 20, Kapitel 8, Vers 9, so spricht der Herr Zebaoth, stärket eure Hände, die ihr in diesen gegenwärtigen Tagen hört, diese Worte aus dem Munde der Propheten, von dem Tage an, da gegründet wurde des Herrn Zebaoth Haus, der Tempel, dass er gebaut werde. Denn vor diesen Tagen war der Lohn des Menschen nicht vorhanden, der Lohn des Viehs gleich null. Für den Ausgehenden und für den Heimkommenden gab es keinen Frieden vor dem Bedränger, weil ich alle Menschen losließ, einen auf den anderen. Das ist der Unterschied. Ist interessant, gell? Die waren äußerlich zurückgekehrt aus Babylon, innerlich so weit weg vom Herrn, dass Gott nicht segnen wollte und nicht segnen konnte. Und Haggai haben wir jetzt nicht als Thema, aber das ist halt die Parallele und der fasst das in ganz ähnliche Worte, dass praktisch Gott richtig gegen sie gekämpft hat. Sie haben versucht, alles wieder aufzubauen, insbesondere ihre eigenen Häuser, und Gott bläst alles weg. Und das ist hier genau der Fall, ne? Vor diesen Tagen war der Lohn des Menschen nicht vorhanden, also du arbeitest und arbeitest und arbeitest, kommst nicht vorwärts. Der Lohn des Viehs gleich null. Du hast vielleicht jetzt dir ein Stück Vieh angeschafft und es bringt nichts, ja. Und Shalom gab es auch nicht. Es gab keinen Frieden vor dem Bedränger, weil ich alle Menschen losließ, einen auf den anderen. Also, ich habe ja erwähnt, Jerusalem hat ja keine Stadtmauer gehabt. Und wenn Gott dann nicht besonders segnet und besonders schützt und hilft, ja, das ist halt ein elendes Leben. Und das ist praktisch vor Haggai und Sacharja und nach Sacharja. Da merkt man, was Propheten bewirken können. Der Hohepriester war da, der hatte aber Dreck am Stecken. Serubabel war da, aber alle haben nur für sich geguckt. Und jetzt haben sie von 520 bis 16 den Tempel gebaut, aber Gott fängt nicht erst am Ende an zu segnen und sagt, ihr habt jetzt den sozusagen, ihr habt das Fundament gelegt, das reicht mir. Von diesem Tage ab segne ich. Ist das nicht schön? Und ich lese jetzt mal nur, was da steht jetzt in Kapitel 8. Wir kommen dann zu Kapitel 9 bis 14, wo ich ja einen besonderen Fokus drauf habe. Aber ich lese einfach mal, was jetzt kommt. Vers 11. Aber nun bin ich nicht mehr so wie in den früheren Tagen dem Rest dieses Volkes gegenüber, Ausspruch des Herrn Zebaoth, sondern es wird eine Saat des Friedens geben, dass der Weinstock seine Frucht gebe, die Erde ihren Ertrag bringe, die Himmel ihren Tau spenden, und ich werde den Rest dieses Volkes ererben lassen, dieses alles. Und es wird geschehen, so wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Völkern, Haus Juda und Haus Israel, genauso werde ich euch erretten, dass ihr ein Segen werdet. Fürchtet euch nicht, stärket eure Hände. Merkt ihr, was das auch für uns Bedeutung hat, geistlich? Wenn Menschen anfangen, Gott so zu ehren, wie es ihm gebührt. Wenn sie nicht ihre eigenen Pläne durchziehen, ihre eigenen Wünsche und Lüste und Begierden haben, denen sie folgen, sondern sagen sie, an erste Stelle setze ich Gott. Jesus hat das gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das mache ich. Das sind geistliche Prinzipien, die noch heute gelten. Und es wird geschehen, so wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Völkern, Haus Juda und Haus Israel, genauso werde ich euch erretten, dass ihr ein Segen sein werdet. Und jetzt entfaltet er das, dieses Thema. Fürchtet euch nicht, stärket eure Hände, weil der Herr Zebaoth so spricht, ganz so, wie ich geplant hatte, euch Unglück widerfahren zu lassen, weil mich eure Väter zum Zorn reizten, spricht der Herr Zebaoth, und ich davon auch nicht abließ, so plane ich jetzt wiederum in diesen gegenwärtigen Tagen Gutes widerfahren zu lassen, Jerusalem und dem Hause Juda. Fürchtet euch nicht. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Sprecht Wahrhaftiges und zum Frieden führendes Recht in euren Toren. An der Stelle merkt man, es geht nicht nur um Haus, das man baut, sondern dass der, der in dem Haus wohnt, Gott herrscht durch seine Tora. Dass das Recht so gesprochen wird, dass es wirklich diejenigen, die schuldig sind, schuldig spricht und diejenigen, die unschuldig sind und die unterdrückt worden sind und beraubt worden sind, die Schwachen, die Witwen, die Waisen, wenn das der Fall ist, dass man die schützt und ihnen gibt, was ihnen gehört. Niemand von euch schmiede einen bösen Plan gegen seinen Nächsten in seinem Herzen. Betrügerische Eide liebet nicht, weil das alles solche Dinge sind, die ich hasse, Ausspruch des Herrn. Und des Herrn Zebaoth Wort geschah zu mir. So spricht der Herr Zebaoth, das Fasten des vierten, das Fasten des fünften, das Fasten des siebten und das Fasten des zehnten Monats. Das war die Frage am Anfang von Kapitel 7, die das Ganze eingeleitet hat. Sollen wir noch fasten und so weiter? Das Fasten des zehnten Monats wird für das Haus Juda zur Freude, Fröhlichkeit und guten Festzeiten werden. Dabei liebet ihr Wahrheit und Frieden. Das heißt, die Frage wird beantwortet mit Gott, ihr müsst jetzt nicht mehr fasten. Ihr könnt aus diesen Tagen Gedenktage der Fröhlichkeit machen, dass Gott euch das alles wiedergegeben hat, was ihr verloren habt, und dass er obendrauf noch mehr segnet. Das ist praktisch die Antwort, die jetzt noch weiter ausgeführt wird. Aber da wird immer vorausgesetzt, dabei liebet Wahrheit und Frieden. Also, dass man Frieden und Wahrheit liebt und hält und entsprechend nichts Böses plant gegen seinen Nächsten. So spricht der Herr Zebaoth. Es wird noch geschehen, dass Völker kommen werden und die Einwohner viele Städte, sodass die Einwohner einer Stadt gehen werden zur anderen Stadt mit den Worten, wir wollen ganz bestimmt gehen, um das Angesicht des Herrn günstig zu stimmen und um den Herrn Zebaoth aufzusuchen. Ich will auch gehen. Und so werden viele Völker kommen und starke Nationen, um den Herrn Zebaoth in Jerusalem aufzusuchen und um das Angesicht des Herrn günstig zu stimmen. So spricht der Herr Zebaoth, in jenen Tagen, da werden sich festhalten 10 Männer von allen Sprachen der Völker, ja, sie werden sich festhalten an der Kleidung eines jüdischen Mannes mit den Worten, wir wollen gerne mit euch gehen, weil wir gehört haben, Gott ist mit euch. Ist das nicht cool? Muss dir vorstellen, da kommt einer, ne, steht ein Jude da, der schnappt ihn am Kragen und sagt, ich lass dich nicht los. Ja, da kommen 10 Männer, wir gehen mit dir. Ja, ist das nicht cool? Ja, merkt ihr, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist eine Schriftrolle gewesen, als das ursprünglich geschrieben wurde, der Prophet Zacharja, der ist ja später dann innerhalb der 12 kleinen Propheten als eine große Schriftrolle von den 12 kleinen Propheten von Hosea bis Malachi wurden die praktisch abgeschrieben und kopiert. Aber irgendwann war das ja mal ein eigenes Buch. Dann war das eine Schriftrolle mit den 14 Kapiteln. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn man die Schriftrolle hat, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so eine Schriftrolle, ne? Das ist ja in der Regel sind dann 2 runde Teile und in der Mitte hat man eben die Mitte vom Buch, ne? So. Und die Tora wird ja so auch oft bewahrt in der Synagoge und dann lesen wir immer weiter die Abschnitte Sabbat für Sabbat von der Tora-Rolle und dann redreht man das natürlich. Aber mir ist aufgefallen, dass oft zentrale Aussagen von diesen Büchern im Alten Testament in der Mitte vom Buch sind. Die Masoreten haben ja später dann alle Verse gezählt und haben die Verse praktisch markiert. Und gezählt und dann auch beim Kopieren gesagt, also das Buch hat so und so viele Verse und die Mitte ist dort und die mittlere Aussage wurde auch noch hingeschrieben. Das ist Teil der Masora, der Überlieferung. Und die Mitte von Sacharja 1 bis 14 ist in Kapitel 8. Und das ist das, die Sache, was ich jetzt vorgelesen habe. Da ist das inhaltliche Zentrum. Das heißt, das Kernthema ist ja, der Tempel wurde zerstört. 70 Jahre lang hat Gott gezürnt. Jetzt baut den Tempel, Leute, und ich bin wieder mit euch. Und das haben sie gemacht. Und in Kapitel 7, 8 hat man praktisch genau die Frage, ja, was ist jetzt? Müssen wir jetzt noch fasten und trauern oder nicht? Und Gott sagt, das ist erledigt. Meine Gnade ist jetzt so groß, macht aus diesen Zeiten Festzeiten. Macht noch ein paar neue Feste dazu. Und deswegen merkt man auch noch hier die Stimmung in Kapitel 7 und 8. Wenn ihr das tut, was ich will, also Wahrheit und Lieben, Frieden und so weiter und so fort, dann wird das so ein Magnet werden. Ihr werdet so ein Magnet werden. Die ganze Welt wird sich zum Herrn bekehren. Das ist doch eine Vision, oder? Erweckung ohne Ende. Ein Jude wird 10 anderen noch mit zum Herrn bringen. Coole Kiste. Ja, wir merken dann nachher in Kapitel 9 bis 14, dass es nicht ganz so, die Vision für die Zukunft nicht ganz so nahtlos in die Richtung ging. Und wir merken ja auch aus dem Buch Malachi, ein paar Jahrzehnte später, Mitte des 5. Jahrhunderts, das hier ist 520 und praktisch 70 Jahre später. Und Nehemia muss dann ja auch noch die Mauer bauen und so weiter. Und das sind auch Schwierigkeiten. Aber Was die Verheißung Gottes betrifft, die Verheißung ist glasklar. Mein Plan ist, die ganze Menschheit wieder zurück zu mir. Und wen benutze ich? Euch. Und wen benutze ich? Den Messias. Und dazu kommen wir jetzt, dass wir praktisch gucken, welche Rolle spielt der Messias, um das alles zu schaffen. Wir haben das ja gestern angefangen mit Kapitel 9. Ich bin ja von Jesus ausgegangen, wie man im Matthäus-Evangelium sehen kann. Und die Parallelen haben das teilweise ja auch, wie Jesus Stellen von Sacharja auf sich bezogen hat oder auch einfach erfüllt hat. Er hat sich den Esel geholt, damit er auf dem Eselsfüllen einreiten kann. Und wir haben dann zuerst gestartet mit dem Ritt auf dem Esel und wir sind bis hier gekommen praktisch. Wir haben die Stellen angeguckt und die Verbindungsstellen zu anderen Teilen vom Alten Testament. Ich habe mehr gemacht als Jeremia 23, weil das eine ganze Serie von Weissagungen ist. Es wird hier gesagt, dass ihm von Gott geholfen wird und er setzt weltweit den Frieden durch. Und da hatten wir gesehen, dass die Aussage dann in Vers 10, dass eben die entsprechenden Kriegsgeräte abgeschafft werden und er Frieden gebietet und dass er weltweit herrscht, dass es zurückgreift auf Psalm 72 von Salomo, so dass das wirklich so ist. Ich hatte das so gelesen am Anfang von Sacharja, da sagt Gott, seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten predigten und sprachen. Und er spricht einfach nur von den früheren Propheten, aber man merkt, wenn man das Buch Sacharja liest, er kennt einen früheren Propheten, Jeremia. Ja. Psalm 72 wird zitiert. Und Salomo war ein König und einerseits war er auch ein guter König, andererseits hat er später in verschiedener Hinsicht schwer gesündigt und verschiedene Götzentempel gebaut. Aber das bricht nicht das weg, dass er inspirierte Schriften geschrieben hat. Er hat diesen Psalm von Gott bekommen und das Psalmwort ist Wort Gottes, auch wenn Salomo später gesündigt hat, ja. Die Teile der Schrift im Alten Testament, wo Salomo als ein adoptierter Sohn Gottes, erfüllt vom Geist, Teile vom Sprüchebuch, wo sind ja Sprüche Salomos und andere Dinge, das gilt und da hat Gott sein Plan geoffenbart. Und das gilt auch immer noch. Und das wird hier praktisch zitiert. Und jetzt steht, es steht auch irgendwie in Beziehung dazu, dass die Gefangenen Jerusalems, Judas und Ephraims, um des Blutes deines Bundes willen oder um des Blutes meines Bundes mit dir befreit werden. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Und ich lese noch mal den Part hier. Das ist in den Versen von Kapitel 9, Vers 9 folgende. Zudem kommt noch, was dich betrifft, um des Blutes deines Bundes willen lasse ich deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Ich habe dort in Klammern jeweils F-Punkt gemacht, das heißt feminin. Es geht hier darum, wen redet Gott eigentlich an? Und im Sacharja-Buch kommt es öfters vor, dass er eben Zion anredet, wie in Vers 9. Freue dich sehr, Tochter Zion, juble laut, Tochter Jerusalem. Was heißt das? Also, Tochter Jerusalem, Bat Jerusalem oder Bat Zion, Jerusalem und Zion sind ja Orte. Was ist dann die Tochter von Jerusalem? Das ist die Bevölkerung, das ist die Einwohnerschaft. Und zwar bildlich dargestellt als Frau. Eine Tochter von Jerusalem, das ist die Bewohnerschaft von Jerusalem. Aber das wird bildlich dargestellt und verstanden. Wir sagen ja auch im Deutschen die Stadt. Und in manchen Sprachen ist das so, dass Städte dann feminin sind. Das ist auch im Hebräischen öfters so. Und darin ist das Bild verbunden im Alten Testament, dass Gott der Ehemann ist und dass das Volk Gottes Israel seine Frau ist. Das kommt schon im zweiten Buch Mose, schon in den 10 Geboten vor und das zieht sich quer durch und die Hauptstadt repräsentiert dann jeweils das ganze Volk und das ganze Land. Also Zion ist dann Zion oder Jerusalem, Tochter Zion. Das ist praktisch das Volk Gottes. Jetzt in dem Fall Israel mit Jerusalem als Hauptstadt, Juden, die Juden. Aber an die können sich ja auch im Buch Hosea andere Völker anhängen. Die können ja dazukommen. Aber sozusagen das Zentrum des Geschehens, des heilsgeschichtlichen Geschehens ist Jerusalem. Da sozusagen ist der Herzschlag des Volkes Gottes. Und jetzt sagt Gott, zu dem kommt noch, was dich betrifft. Jetzt spricht er also wieder die eine Frau an, also in dem Fall die ganze Bevölkerung, das Volk Gottes, spricht Zion an. Was dich betrifft, um des Blutes deines Bundes willen, lasse ich deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Also, das ist dann jeweils deines Bundes, das heißt, Gott schließt einen Bund und da ist Blut geflossen und um dieses Bundesblutes willen werden Gefangene befreit aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt zurück zur absolut sicheren Stadt, ihr auf Hoffnung Gefangenen. Ja, heute verkündige ich werde dir doppelte Vergütung zurückerstatten. Okay, das heißt, man hat hier den Gedanken von einem Bundesschluss. Da ist Blut geflossen und dann kann man in Kommentare reingucken. Kann es passieren, dass sie sagen, das ist das Blut vom alten Bund, den Gott geschlossen hat? Das kann sein. Aber ich sehe in Sacharja noch eine andere Möglichkeit. Wenn ich jetzt daran denke, dass Jesus, ne, ihr seht das hier, dass Jesus permanent Bezug nimmt auf Sacharja und man hat die Formulierung, das Blut des Bundes, das ist im Abendmahl, ja. Dieser Kelch ist der neue Bund in mein Blut. Oder in Matthäus, das ist das Blut des Bundes. Da kommt sogar genau die Formulierung vor. Ich lese mal hier Luther 2017, die Formulierung in Matthäus. Also nach dem, da heißt es, und als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihn denen und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und wenn ich jetzt das hier nehme, um des Blut deines Bundes willen, ne, lasse ich deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist, die in Kapitel 12 wird er der Durchbohrte genannt. In Kapitel 11 hat man das Thema mit den 30 Silberlingen, dass sein Dienst so bezahlt wird. Und da ist schon die Frage, welches Blut ist gemeint? Und ihr erinnert euch an den Spross gestern, ne? Den Spross. Und da steht in Kapitel 3, Vers 8 und 9, dass Gott im Zusammenhang mit dem Kommen von dem Spross das Problem der Sünde bereinigt. Ja? Und in Kapitel 12 sehen wir nachher heute, sehen Sie mich, Sie werden mich ansehen, den Sie durchbohrt haben, und dann klagen Sie, mehrere Verse lang klagen Sie mit einer großen Klage, und dann kommt auf einmal die Aussage, an dem Tag wird ein offener Quell da sein gegen Sünde und Befleckung. Das ist ein Zusammenhang. Sie erkennen Jesus als Gott, der Mensch geworden ist und für Sie am Kreuz gestorben ist, und dann haben Sie den offenen Quell gegen Sünde und Befleckung. Das heißt, das Blut ist sein Blut. Es ist also für mich ungeheuer, was für tiefen Einsichten der hat. Und es stimmt völlig überein mit Jesaja. Ich hatte ja erwähnt, in Kapitel 3 gibt es drei Gruppen von Prophezeiungen, die auf einmal in Kapitel 3, Vers 8 und 9 zusammengefasst werden, dass Gott sagt, mein Knecht, der Spross, der Stein, auf dem Stein sind sieben Augen. Da kommen praktisch drei Gruppen von Prophezeiungen auf den Messias im Alten Testament. Die Steinweissagungen, die Knechtweissagung von Jesaja und die Sprossweissagung. Ich habe gestern die Sprossweissagung behandelt. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die Frage, gibt es Hinweise, dass die Bibel diese Knechtsweissagung tatsächlich auf Jesus bezieht im Sinne von Jesaja 53? Und das ist der Fall. Und dazu muss ich nochmal in Kapitel 3 und 4 gehen und euch praktisch die Sachen nochmal vorlesen mit den Steinen und den sieben Augen. Das ist ganz interessant. Das ist hier auf Seite, also da, wo Kapitel 3, 1 bis 4, 7 ist, die Wiederherstellung Josuas des Hohen Priesters, der Spross kommt und dann das Herrnwort an Serubabel. Und da heißt es in Vers 8 und 9, höre doch Josua, der hohe Priester, du und deine Kollegen, die vor dir sitzen, weil sie Männer von zeichenhafter Bedeutung sind. Denn siehe, ich lasse kommen mein Knecht, den Spross. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua setze, auf einem Stein sind sieben Augen. Siehe, ich grabe eine Inschrift auf ihn ein, Ausspruch des Herrn Zebaoth, dass ich die Schuld dieses Landes beseitige an einem einzigen Tage. Das heißt, dieser Stein mit den sieben Augen ist ein Symbol, dass Gott die Schuld beseitigt. Da hat man also jetzt einen Stein mit sieben Augen. Okay, dann liest man weiter. Und ihr seht das hier, ich habe das ja gesagt gestern, die Pütuchot und Suttumot, da gibt es also immer Lücken in Sacharja. Und dieser Text 3,1 bis 4,7 ist ohne Unterbrechung. Also 3 und 4 ist hier zusammengenommen als eine Vision. Die Lücke ist vor 3,1 und dann kommt eine Lücke vor 4,8. Und damit ist Kapitel 3 ganz und 4,1 bis 7 gehört zusammen. Und dann heißt es in Kapitel 4, Vers 2, was siehst du? Da antwortete ich, ich sehe einen Leuchter ganz aus Gold mit seinem Ölbehälter auf seinem Kopf, mit seinen sieben Lampen und auf ihm jeweils sieben Röhren zu den Lampen, die auf dem Kopf sind. Und zwei Ölbäume bei ihm, einer rechts vom Ölbehälter und einer links von ihm. Da antwortete ich und fragte den Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese sind? Da antwortete ich, nein, mein Herr. Deswegen frage ich ja. Und der Engel, der mit ihm redete, dachte natürlich, das ist doch vollkommen klar, ja. Die Symbolik ist aus der Stiftshütte, aus dem Tempel genommen. Da hat man den Leuchter. Und der Leuchter war sozusagen, weil ja alles in der Stiftshütte zugedeckt war von oben mit mehreren Decken, war das Licht, das die Priester brauchten, um zu arbeiten. Das war praktisch, besonders natürlich abends und später dann bei dem, was sie machen, das war der Leuchter mit den sieben Lampen. Und der brannte mit Öl. Und dann kommt jetzt quasi die Antwort. Erwiderte er und sprach zu mir Folgendes: Dies ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel zur Ebene. Ja, er wird hervorbringen den Schlussstein unter lauten Zurufen, Gnade, Gnade für ihn. Jetzt hat man den Stein in der Hand von Serubabel als Schlussstein, so. Und des Herrn Wort geschah zu mir, Serubabels Hände haben dieses Haus gegründet, seine Hände werden es auch vollenden. Daran wirst du erkennen können, dass der Herr Zebaoth mich zu euch gesandt hat. Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Und sie werden sich freuen, wenn sie sehen werden den Zinnstein in der Hand Serubabels. Diese sieben sind die Augen des Herrn, sie durchziehen die ganze Erde. Merkt ihr? Da wird auf einmal erklärt, was die sieben Augen sind. Erst redet er einfach vom Stein, ne? Und dann merkt man auf einmal, okay, was ist das jetzt hier? Diese sieben sind die Augen des Herrn, sie durchziehen die ganze Erde. Ist das nicht interessant? Sodass man praktisch bei diesem, wenn man dann weiterliest, ne, darauf antwortete ich und stellte ihm diese Frage, was sind diese zwei Ölbäume zur Rechten und des Leuchters und zu seiner Linken? Dann antwortete ich noch mit einer zweiten Frage an ihn, was sind die zwei Zweige der Ölbäume, die verbunden sind mit der Hand der beiden Goldröhren und dorthin ihr goldenes Öl von sich aus entleeren? Er antwortete mir, weißt du nicht, was diese sind? Da antwortete ich, nein, mein Herr. Er sprach, diese sind die zwei Söhne des Olivenöls, welche vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Und im Kontext ist es so, Söhne des Olivenöls werden gesalbte Leute. Und im Kontext hat man hier zwei Leute, die herausragend sind. Einen aus der Linie Aarons, einen aus der Linie Serubabels. Der eine ist der Hohepriester, der wurde gesalbt. Der andere ist kein König, er wurde nicht gesalbt, weil zur Zeit ist das nicht möglich. Aber eines Tages ist es möglich. Und du hast damit die Priesterschaft, die gesalbt wird als Messias, den König, der gesalbt wird. Zerubabel war sozusagen von Gott gesegnet und auserwählt. Aber er war jetzt nicht offiziell König, er war als Statthalter von medo-persischen Gnaden. Aber das Bild ist klar. Wenn ihr einen Leuchter habt, stellt euch vor, das wäre jetzt das Heilige im Tempel hier, ja. Und dann hätte jetzt in der Stiftshütte hat man einen Leuchter und beim Tempel Salomos hatte man mehrere Leuchter. Und jetzt brauchst du ja für diese Leuchter, wenn die Lampen stark sind, verbrauchst du ungeheuer viel Öl. Es wird richtig gut verbrannt. Und die Bäume sind praktisch die Bäume, die da stehen, sind Menschen. Aber das Bild, das Symbol ist, du hast Olivenbäume und die bringen Frucht, die bringen Oliven, die Oliven werden gepresst, das gibt Öl und damit brennt das Ganze. Aber er sieht das in der Vision so wie automatisiert im Alten Testament. Wir haben ja heute Maschinen, ja, wie automatisiert, dass die Ölbäume da sind und dann packt die ihre Frucht geben, dann gibt es eine Verbindung zu den Leuchtern und sozusagen, da hat man Röhren, da fließt schon das Öl alles hin. Das ist also eine Vision von einer automatisierten Lichtversorgung. Aber das Entscheidende für uns ist, der Kernidee ist, in welchem Licht bewegt sich das Volk Gottes vorwärts? Was hilft dem Volk Gottes, im Licht zu leben und den Weg zu finden und das Ziel zu erreichen? Und das sind halt die Gesalbten Gottes, das sind die Priesterschaft, insoweit sie Gott folgt, gibt das Licht in der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen sagt er auch zu Zerubabel, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Zerubabel wird den Tempel vollenden durch die Hilfe Gottes, durch den Geist Gottes, obwohl es so eine äußere Arbeit ist, aber dass er überhaupt den Einfluss haben kann, dass die Leute mitmachen, dass gebaut werden wird, dass es vollendet. Das ist wie heute, Revitalisierung, ja. Es hängt immer an den Mitarbeitern, oder? Es hängt immer daran, kann Gott noch Leute motivieren, kann Gott noch Leute zusammenbringen? Das ist genau das, was hier geschieht. Die Gemeinde Gottes wird neu aufgebaut. Das ist das Thema von Sacharja und von Haggai. Das lag brach. Die Gemeinde war erledigt. Innerlich hatten sie den Herrn verlassen und der Herr bekämpfte sie und hat praktisch, weil sie ihm nicht gehorchten, hat einfach gesagt, kein Segen für die Menschen, kein Segen fürs Vieh, kein Segen für die Arbeit. Null, zero. Aber jetzt habt ihr euch wieder mir zugewandt. Jetzt bin ich wieder eure erste Priorität. Jetzt segne ich. Und das Ergebnis wird sein, dass die ganze Menschheit zu mir zurückfinden wird. Und der Schlüsselmann, die Schlüsselperson sind hier mal im Bild zwei, Söhne des Ölbaumes, aber zentral, merkt man, ist eigentlich der Spross, auch in Kapitel 3 und dann in Kapitel 6. Das heißt, man hat hier den Spross. Und jetzt merkt ihr, da hat man bei Kapitel 3, Vers 8 und 9 hat man ein Bildwort für den Spross, mein Knecht, oder ein Titel für den Spross, mein Knecht. Ein anderer, der Spross, und ein anderer, ein Stein mit sieben Augen. Und dann wird in Kapitel 4 erklärt, wer sind die sieben Augen, ja? Die sieben Augen, habe ich ja gerade gelesen, ja? Die sieben Augen, was bedeutet das? Da heißt es denn, diese sieben Augen sind die Augen des Herrn. Das ist doch der Hammer. Das ist ein Stein, der repräsentiert den Spross. Und auf dem Stein sind die sieben Augen des Herrn. Ja, wer ist dann der Stein, ja? Gott, der ist der Herr. Das heißt, in Sacharja hast du schon trinitarisches Thema, dass der Messias göttlich ist. Wie in Jesaja 9, Vers 5 und 6. Ein Name ist El Gibor in Kapitel 9, Vers 5 und 6 in Jesaja. Und dann in Kapitel 10, 21. Shear Yashuv, Shear Yaakov, El Gibor, der Rest Jakob, dein Rest wird umkehren, der Rest Jakobs, zu wen? Zu El Gibor, zu Gott dem Starken. Israel wird sich bekehren zu Jesus Christus, Leute. Und jetzt hat man hier in Sacharja 3 und 4 diese, wie ich sagte, man kann das, die Vision, die Nachtvision von Kapitel 1, Vers 7 folgende, bis dahin kann man sehen, wie ein Ablauf von sieben Visionen, oder wenn man die Lücken mitnimmt, dann hat man 3 mal 4, man hat 12 Teile, 3 Pütuchot und dann schließen sich die Sutimot da an. Aber auf jeden Fall im Zentrum ist genau eben diese Aussage auch, Jeschua, der hohe Priester, wird begnadigt und voll wieder in Dienst eingesetzt. Serubabel wird ermächtigt durch den Geist Gottes. Beide zusammen sind wie die Ölbäume, die das Öl und das Licht für das Volk Gottes geben, dass sie das Volk gerecht führen. Aber eigentlich weisen die auf etwas Größeres hin. Und das hat man dann nachher in Kapitel 6 gehabt, wo ich sagte, diese Doppelkrone, dass der Priester und König einer ist. Er kriegt praktisch eine Doppelkrone oder eine Pluralkrone aufgesetzt und er ist der Spross. Und in Erfüllung ist das nur einer, das ist Jesus Christus. Und er ist König, Priester und Prophet. Er vereint die gesalbten Ämter des Alten Testamentes, die gesalbt werden konnten. König, Priester und Prophet wurden gesalbt. Bei Prophet ist eine Belegstelle 1. Könige 19, wo Gott dem Elia am Berg Gottes sagt, er soll hingehen und Elisa salben zum Propheten an seiner Stadt. Da merkt man, auch Propheten konnten gesalbt werden. Der Grund ist, die Salbung mit Öl ist das äußere Zeichen für die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist, der durch das Symbol des Öles wieder gespiegelt wird. Das heißt, man hat jetzt hier in Sacharja 3 und 4 diesen Stein mit den 7 Augen. Und das Coole ist, wenn man sich überlegt, hier steht ja dann, diese 7 sind die Augen des Herrn, sie durchziehen die ganze Erde. Ja. Das ist ein Zitat. Und das ist das Irre mit diesen Propheten. Viele Leute denken als Christen immer nur alttestamentlich, neutestamentlich. Neues Testament, ah, hier ist ein Zitat aus dem Alten, okay. Aber das geht schon im Alten Testament los, dass die späteren Propheten, die früheren Propheten, kannten und zitierten. Und wenn man dann die Verbindung erkennt, und das ist das, was mich so glücklich macht, also wenn ich meine Bibel zur Zeit, ich mache so 90 Minuten Bibelzeit normalerweise hier in Rothenburg und auch in Berg Neustadt, hier mache ich dann für die Predigtexte und in Berg Neustadt mache ich dann meinen Jesaja in der Regel. Und was man da findet, Leute, was man da findet und was man da findet, das ist so gewaltig, das ist sagenhaft. Das Zitat, ne, von diesen die Augen, die Augen des Herrn, die die Lande durchziehen, das hat man bei einem bestimmten König Assa, der gut angefangen hat, aber dann hat er danach auch Mist gebaut und hat sich nicht mehr so auf den Herrn verlassen im Kriegsfall und hat gedacht, er macht das anders und dann wird zu ihm gesagt, Kapitel 16, 2. Chroniker 16, Vers 8 und 9, lese ich mal. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr vielen Wagen und Reitern? Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Das war der Punkt. Er hat geglaubt. Asa war zu der guten Zeit ein König, der sich 100% auf Gott verlassen hat, hat Gott gesucht, Gott hat geholfen und hat einen unwahrscheinlich riesig großen Sieg gegen ein übermächtiges Heer gegeben. Denn, es wird das begründet, das ist der Vers, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Das machen die Augen des Herrn. Und das ist praktisch. Müsst ihr euch vorstellen, Gottes 7 Augen sind permanent unterwegs in der ganzen Welt. Und überall sucht Gott, wo ist jemand, wo ist ein Mann, wo ist eine Frau, der sich ganz mir zuwendet. Und auf diesem Stein sind 7 Augen, die machen genau das. Das heißt, der Messias, der Spross, ist nicht nur der Erlöser, der das Problem der Sünden bereinigt, sondern er sieht die Welt, er sieht Menschen, er beruft Jünger, er schult Jünger, er führt Menschen dahin, dass sie mit ganzem Herzen bei Gott sind. Oder er sieht, sind Leute bereit, mit ganzem Herzen bei mir zu sein? Und wenn das der Fall ist, mache ich die zu Multiplikatoren. Niemand wird den Bau der Gemeinde stoppen können, wenn Menschen da sind, die mit ganzem Herzen bei Gott sind. Egal wie alt oder jung die sind. Weder werden die Alten gehindert im Dienst der Fürbitte, selbst wenn sie körperlich zerbrechlich sind. Noch werden die Jungen gehindert, wenn man sagt, du bist zu jung. Jeremia sagt, ich kann nicht predigen, ich bin zu jung. Und dann nimmt Gott das Wort Gottes und legt es in den Mund von Jeremia und sagt: Ich lege meine Worte in deinen Mund, einzureißen und aufzubauen. Ganze Völker, die ganze Menschheit, durch das Wort Gottes im Mund von Jeremia, das Böse wird eingerissen und abgebrochen, das Neue wird aufgebaut und gepflanzt. Und das Neue ist halt auch der neue Bund, den Jeremia 31 folgte. Das Neue ist auch die Sprossweissagungen, ja. Und jetzt, nur damit ihr mir nur so vollkommen glaubt, dass es Jesus ist, noch einen obendrauf, ja, diese 7 Augen. Und stimmt es, dass Knecht und Spross und Stein, das ist alles praktisch ein Zusammenhang? Das ist Offenbarung 5. Das ist ja das Großartige bei der Offenbarung, da wird nicht zitiert, da wird geschaut. Ja. Da wird enthüllt. Der Johannes sieht das. Und hier ist es nochmal, Offenbarung 5 haben wir ja schon öfters gemacht, das ist ein toller Text. Aber ich lese nochmal in Offenbarung 5, Vers 5. Frage ist, wer darf das Buch nehmen und die Siegel öffnen? Und da heißt es dann, einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Hammer. Jetzt merkst du, der Stein mit den 7 Augen ist Jesus. Und die 7 Augen sind jetzt nicht nur die 7 Augen Gottes, die die ganze Lande, sondern es ist der siebenfältige Geist Gottes, der die Lande. Ist nicht cool? Also ich kann mich für sowas begeistern. Und in der Offenbarung ist das so, dass am Anfang der Offenbarung, da wird praktisch, da stellt sich die Trinität vor als Absender des ganzen Buches. Vater, Sohn und Heiliger Geist schicken das Buch. Ich lese das mal vor, wie das formuliert ist. Da heißt es, Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien oder Gnade von. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist Gott der Vater. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Und die 7 Geister, die vor seinem Thron sind, die kommen dann, werden dann später erläutert. Man hat das in Kapitel 4. Da sieht man den Thron Gottes des Vaters und dann die 4 Cherubim, die 24 Ältesten und so weiter. Und dann heißt es in Vers 5, und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Das heißt, das ist die Menorah. Die 7 Fackeln sind die 7 Lampen, die Menorah in der Stiftshütte, der goldene Leuchter. Und wenn ihr euch den anguckt in der Stiftshütte, er ist ja gebaut wie ein Baum. Also der Hauptstamm ist der Hauptstamm vom Baum und die 3 hier und die 3 dort werden als Äste bezeichnet. Das ist das Wort für Äste von Bäumen. Und dann hat man dort, wo die eigentlichen Lampen sind, dann sind nachher Kelche da mit Blüten. Das ist also ein Baum, der blüht und Licht gibt. Das ist der Baum des Lebens. Der Geist Gottes ist praktisch der Baum des Lebens und wenn man Zutritt hat, im Licht des Geistes Gottes lebt und wandelt, hat man das ewige Leben. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrhaftiger Gott bist und Jesus Christus, erkennen. Und das ist in der Stiftshütte passiert, dass du Gott erkennst, der in der Stiftshütte wohnt. Und das geschieht durch die 7 Lampen, den 7-fachen Dienst von dem Geist Gottes. Das heißt, das Lamm Gottes hat hier 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes gesandt in alle Lande. Also die Kooperation zwischen Jesus, dem Menschensohn, dem Sohn Gottes und dem Geist Gottes ausgegossen auf alles Fleisch. Und er motiviert. Und er guckt, wo sind Leute mit ganzem Herzen bei mir? Und wenn er das sieht, pusht er dich wieder an. Wenn du dich dem Herrn hingibst, dass du sagst, ja, ich will wieder ganze Sachen machen mit dir, dann bist du so positioniert und so platziert, dass du die Gemeinde Gottes mit vorwärts bringst. In aller Schwäche. Nicht durch Heer, noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Deswegen verliere ich eigentlich nie den Mut. Egal wie es aussieht, Gott kann Tote auferwecken, Gott kann Blinde sehend machen, Gott kann Sünder zur Buße führen, Gott kann harte Herzen aufweichen, er kann Erweckung schenken, wo man keine Erweckung mehr erwartet. Halleluja, sag ich, Leute. Und das ist fantastisch. Also der Herr, der bringt's echt. Okay, das war also der Part. Und wenn man das jetzt sieht, ne, das Lamm Gottes, was er da sieht, der Löwe Juda, ne, die Wurzel Davids. Und die Wurzel Davids ist ja die Wurzel Jesses aus Jesaja 11. Und wenn man Jesaja 11, Vers 1 liest, da hast du genau den siebenfachen Geist. Da wird der Geist Gottes siebenfach, mit dem siebenfachen Genitiv, ist der Geist des Herrn, der Geist der Furcht und Erkenntnis des Herrn und so weiter. Das sind sieben. Das ist genau, das ist praktisch, das geht, reicht sich alles die Hand. Das heißt, der Johannes sieht diese Vision, er schreibt das alles auf, ne? Löwe Juda, Wurzel Davids, und dann kommt, und das hängt alles zusammen. Das ist der Hammer. Und durch den Geist Gottes kann Christus dann auch in Jesaja 11 dieses gerechte Recht sprechen. Und hat Recht und Gerechtigkeit, er beseitigt das Böse, das Friedensreich kommt und alle Völker bekehren sich dort auch zu ihm, als dem Herrn. Und man hat die Abendmahlsworte, man hat dann die Vergebung der Sünden auch in Jeremia 31, 31 bis 34 und dann kommt ja nachher die Parallele in 33 mit dem Spross wieder und man hat auch die Formulierung einfach das Blut des Bundes in Exodus 24, 8. Als Gott durch Mose den Bund am Sinai schloss, da war es so, dass das Tierblut genommen wurde und dann hat Mose das aufs Volk gesprengt und hat dann gesagt, das ist das Blut des Bundes, das Gott geschlossen hat mit euch, den Gott geschlossen hat mit euch, aufgrund aller dieser Worte. Das ist der alte Bund. Aber Jeremia sagt ja, und Zacharja steht ja auf den Schultern von Jeremia, ne, mit den 70 Jahren und so, ich habe es jetzt ja erklärt, sagt ja, der alte Bund hat es nicht gebracht. Ne? Ich schließe mit euch einen neuen Bund, nicht den alten, den habt ihr gebrochen. Und der neue ist unbreakable. Ja, der neue Bund ist unkaputtbar. Die Leute, die wirklich im neuen Bund drin sind, das schreibt Gott jetzt nicht auf Stein, er schreibt hier. Und wenn er schreibt, verändert er das Herz. Er macht den Gottlosen zum Heiligen. Er macht den Feind Gottes zum Freund Gottes. Er macht den Ehebrecher zu einem, der seine Augen praktisch lenken kann, dass er nicht mit einem begehrlichen Blick auf eine Frau sieht und dann im Herzen die Ehe bricht. Wir selber können das nicht. Aber Gott kann das. Und das ist das, was diesen neuen Bund besonders macht. Und dazu sagt er dann ja noch in Jeremia 31, 31 folgende, und außerdem haben sie auch Vergebung der Sünden. Also praktisch, einerseits verändert Gott sie und wenn sie dann mal sündigen, vergibt Gott ihnen auch ihre Sünden. Und damit ist der Bund unkaputtbar und das Heil unverlierbar. Derjenige, der wirklich erlebt, dass Gott in sein Herz schreibt, der bleibt. 1. Johannes 2, Vers 18 und 19. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und nun sind schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Das ist der Punkt. Dieses Heil, das Gott durch den Spross schafft, ist ein Heil, das hält. Judas Ischariot war äußerlich bei Jesus, aber er war innerlich nicht da. Einer von euch, habe ich nicht euch 12 erwählt, und einer von euch ist ein Teufel. Ja, der war innerlich da. Der hat praktisch das Geld immer mehr geliebt als ihn. Und er hat ihn letztlich für Geld verkauft. Und er war äußerlich dabei und Jesus hat ihn nur reingetan in die 12, weil er wusste, der mein Brot isst, der wird die Verse gegen mich erheben. Er musste praktisch den Weg möglich machen, dass er überhaupt verraten werden konnte, indem er so einen Teufel sich an die Brust nimmt. Buchstäblich, ja. Er küsste ihn, als er ihn verraten hat. Er hat ihn wahrscheinlich umarmt und geküsst und das war der Todeskuss. Aber die anderen hat er alle bewahrt und er hatte alles, bringt er ans Ziel. Ein anderer Text, den ich jetzt nehmen möchte, sozusagen als nächstes, ist Sacharja 12, Vers 10, also im Zusammenhang mit Matthäus 24. Und ich lese mal aus Sacharja jetzt quasi den Zusammenhang. Das ist jetzt schon, man hat ja zwei Proklamationen, die eine von Kapitel 9 bis 11. Und jetzt nehme ich praktisch so, wie ich jetzt den Anfang von 9 hatte, 9 bis 11 hatte, den relativen Anfang, so nehme ich jetzt den relativen Anfang von Kapitel 12 bis 14. Und da ist die Rede am Anfang, darauf gehe ich dann später noch kurz ein, dass Jerusalem zu einem Problem wird, das unlösbar ist und jeder, der versucht, das zu lösen, reißt sich daran wund. Und dann gibt es schließlich einen Ärger, die ganze, also viele, viele Menschen, es scheint so, dass sozusagen alle sich gegen Israel tun und die Völker kommen, um Jerusalem zu erobern. Und dann heißt es in Vers 9 folgende, Kapitel 12 ab Vers 9, und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich darauf aus sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David werde ich ausgießen und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und des Flehens um Gnade, sodass sie auf mich schauen, den sie durchbohrten, und um ihn klagen wie bei der Klage um den einzigen Sohn und bitter weinen um ihn wie bei des Erstgeborenen bitteren Verlust. An jenem Tage wird die Klage in Jerusalem groß sein, wie die Klage von Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, alle Geschlechter für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Simei für sich und ihre Frauen für sich und auch alle übrigen Geschlechter, alle Geschlechter für sich und ihre Frauen für sich. An jenem Tage wird es eine geöffnete Quelle geben für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem zur Abwaschung von Sünde und Unreinigkeit. Und jetzt lese ich mal den entsprechenden Part in Matthäus. Nur mal, dass wir sozusagen vor der Pause, die wir jetzt gleich machen, die Teile zusammen haben. Das ist Matthäus 24. Und ich lese auch hier den angebenden Text 24, 3, von Vers 23 folgende. Da heißt es: Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Eine Fußnote. Die Aussage, dann werden wehklagen alle Stämme der Erde. Das Wort für Erde ist im Griechischen Gi, also wie in Geografie. Und das Wort kann sowohl Erde bedeuten, also die ganze Erde, als auch das Land. Man kann also auch übersetzen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und dann muss ein bestimmtes Land gemeint sein. Und weil das ein Zitat ist aus Sacharja 12, würde ich das mit Land übersetzen. Das ist ja dieses, die Geschlechter weinen. Ein jedes Geschlecht besonders und die Frauen besonders. Genau diese Formulierung ist aus Sacharja 12. Dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und dann sagt er nachher Vers 35 auch noch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jetzt haben wir praktisch die zwei Rahmentexte mal gehört, und wir machen jetzt Pause, 10 Minuten, und machen dann 10 nach 11 weiter.